Halleluja.
Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Amen. Jetzt, meine Botschaft heute, die heißt, Denken schafft Realitäten. Oder wir können es auch anders nennen, Eva wird belogen. Oder wirst du belogen? Denn ich sag mal eins, wir werden belogen. Und ich rede jetzt nicht irgendwie von der Presse oder von der Politik, das ist wieder was ganz was anderes, sondern ich rede von den Gestalten, die in deinem Kopf auftauchen, von den sogenannten Gedanken. Wenn du das Bild hinter mir anschaust, dann siehst du, dass da Pferde traben, manche galoppieren, manche sind sich ein wenig unsicher, in welche Richtung das sie jetzt wollen. So sind deine Gedanken auch. Die rennen mal hierhin, mal dorthin und dann kollidieren sie fast, ja, wie eine Herde Mustangs auf der Prärie, on the High Plains in the United States. Gut. Wie komme ich drauf? Es hat eine interessante Studie gegeben, die mir so untergekommen ist. Und zwar gibt es ein Syndrom, das heißt Medizinstudentensyndrom. Das ist ein psychologischer Zustand. Das war in einer psychologischen Fachzeitschrift. Und worin besteht dieses medizinische Studentensyndrom? Ist es folgendes. Im zweiten Jahr ihrer medizinischen Ausbildung fangen diese Studenten plötzlich an, die Symptome für die Krankheiten, die sie gerade studieren oder studiert haben, die manifestieren sich plötzlich. Diese Krankheiten manifestieren sich plötzlich. Das ist eine hypochondrische, also eine eingebildete Krankheit. Aber für die Leute, die das durchmachen, ist es trotzdem real. Na, zum Beispiel, bloß ein Beispiel. Die lernen also Bluthochdruck. Bluthochdruck geht mit Palpitationen vor sich. Ja, die Pumpe pumpt also und richtig, man merkt es also, ganz schlimm. Und es kann dazu führen, dass dann Panikattacken kommen. Und dann hat man Schweißausbrüche. In der Nacht wacht man auf, setzt sich auf, krallt sich ins Bettlaken und denkt sich, hoffentlich ist es bald vorbei, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Und es dauert dann eine Zeit, bis es wieder nachlässt. Und dann haben die festgestellt, exakt genau diese Symptome manifestieren diese Medizinstudenten, die das studiert haben. Plötzlich merken sie, was ist denn mit meinem Herzrhythmus los? Der ist ja ganz anders als sonst. Dann untersuchen sie sich gegenseitig und sagen, ja, das könnte sein, ja. Und dann wachen sie tatsächlich nachts auf, krallen sich ins Bett, ja, und sie wissen, das Nächste, was kommt, ist, ich schwitze und tatsächlich, sie fangen an, Sturzbäche zu schwitzen. Das gibt sich nach einer gewissen Zeit wieder, aber das ist ein bekanntes Syndrom. Das ist so bekannt, dass es in eine medizinische, psychologische Fachzeitschrift gefunden hat. Was mir zeigt, dass Denken Realitäten schafft. Deswegen ist es wichtig, dass du dich nicht belügen lässt von deinen eigenen Gedanken, sondern bei der Wahrheit bleibst. Das müssen wir unbedingt studieren. Denn ich sage dir mal eins. Die Kraft Gottes, die sich in deinem Leben manifestieren will, die wird durch Glauben freigesetzt. Und der Glaube, ihr Lieben, kommt durch Hören, durch das Zuführen von Informationen. Und wenn du die falsche Information dir zuführst, landest du auf dem Holzweg. Ganz, ganz übel. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, bei den meisten Bibeln ist es schon auf der ersten Seite, die gehen bis Vers 26 oft, ja. Da heißt es, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und dann heißt es weiter, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn. Also der Mensch ist wie Gott in einer gewissen Weise. Er ist nicht Gott, aber er ist so wie Gott, er ist im Bild Gottes gemacht. Halten wir mal fest. Und jetzt kommt 1. Mose Kapitel 3. Die Schlange taucht auf und bequatscht eine Frau und sagt zu ihr, Eva, iss von dieser Frucht. Wenn du von dieser Frucht essen tust, wirst du wie Gott. Lass das mal einsinken. Die Schlange sagt zu einer Person, die bereits ist wie Gott, übertritt das Gebot Gottes und du wirst wie Gott. Die Frau wird angelogen, merkt ihr das? Die Frau wird ganz krass angelogen. Eva, diese ganzen Bäume da, dürft ihr von allen nicht essen? Eva sagt, oh nein, wir dürfen von allen essen, bis auf den einen, von dem soll man nicht essen. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und die Schlange sagt, Eva, Gott ist nicht gut, Gott ist böse, er enthält dir was vor. Du denkst, das Gras dort, wo du jetzt stehst, ist grün? Iss von der verbotenen Frucht und dann wirst du sehen, wo das wirklich grüne Gras ist. Die Schlange redet der Eva ein, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist, als dort, wo sie ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Du kannst von allen Bäumen essen. Diese ganzen Bäume sind alle nicht genug. Der eine Baum, der dir verboten ist, von dem musst du essen, dann kommst du an, dann bist du im grünen Gras. Also es gibt den Bereich des Gehorsams und es gibt den Bereich, den unerforschten Bereich des Ungehorsams für Eva. Und sie lässt sich tatsächlich bequatschen. Sie erlaubt, dass die Natur Gottes in Frage gestellt wird. Gott ist gut. Und es kommt jemand und sagt sie, nein, Gott ist schlecht. Und der Beweis, dass Gott schlecht ist, ist das, dass er dir was verbietet. Denn jeder, der dir was verbietet, der ist ja schlecht. Der meint es ja schlecht mit dir, nicht wahr? So, Gott hat also Regeln aufgestellt und er hat gesagt, tu die nicht übertreten. Aber du kommst erst dann ins richtig grüne Gras, so richtig wohl, als die Wiese dampft, wenn du von dieser Frucht essen tust. Eva isst. Und ich kann mir das so irgendwie vorstellen, vor meinem inneren Auge ist dann die Schlange K und Mowgli. Ne? Schlafe ein. Wer kennt das noch? Ja. So wird Eva jetzt bequatscht. Ne? Isst. Und ich sage mal eins, ich glaube, ich bin im Herzen davon überzeugt, dass der Herr mir diese Botschaft aufs Herz gelegt hat. Weil viele von uns denken, das Gras auf der anderen Seite ist grüner als dort, wo ich bin. Hätte ich nur einen Ehepartner. Hätte ich nur einen anderen Ehepartner. Wäre ich nur endlich in Rente, würde ich nur wieder arbeiten. Ja, es ist immer besser, wo du gerade nicht bist. Hätte ich nur das schöne Auto vom Nachbarn. Na, ich will auch ein Haus. Dann hast du ein Haus. Ich will ein größeres Haus. Nein, ich will ein kleineres Haus. Ich will ein neueres Haus. Ich will was. Ich will einen großen Garten, denn ich habe einen grünen Daumen. Stellst du fest, jetzt hast du einen großen Garten, aber mit dem grünen Daumen ist es nicht so weit her. Willst du wieder einen kleinen Garten? Und so, es ist, du trödelst rum und so weiter und du bist unzufrieden. Und ich möchte dir helfen, die Unzufriedenheit ein wenig zu bewältigen, aber nicht so, wie du jetzt denkst, dass ich dir sage, sei zufrieden mit dem, was du hast. Das wäre zu wenig. Ich möchte vielmehr deine Augen öffnen für das, was du tatsächlich hast. Denn die meisten, die denken, sie müssen sich bescheiden mit dem Wenigen, das sie haben und wissen nicht, dass Gott sehr reich beschenkt hat, dass Gott ihnen Türen aufgemacht hat, in Dimensionen und Kräfte gegeben hat, die sie freisetzen können. Sie wissen es nur nicht. Mein Volk geht zugrunde aus einem Mangel an Erkenntnis. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Das ist eine bedauerliche Sache. So, was für uns wichtig ist, ist das, dass wir die Wahrheit erkennen. Aber jetzt lassen wir weitermachen mit Eva. So, Eva sieht es also und sie denkt sich, ja, klingt gut, ich werde sein wie Gott. Ich werde erkennen, was gut und böse ist. Ich muss mir nicht mehr von Gott sagen lassen, was richtig und falsch ist. Ich weiß es dann selber besser. Und sie fällt darauf rein. Sie isst von der verbotenen Frucht. Und jetzt beißt sie sozusagen die Schlange. Schon die Schlange beißt sie dadurch, dass Eva in die Frucht beißt. In dem Moment, in dem Eva in die Frucht beißt, in die verbotene, beißt die Schlange Eva. Und jetzt, ne? Jetzt hat sie wirklich ein Problem. Denn was passiert, wenn du Gott die Gefolgschaft verweigerst und stattdessen der Schlange nachfolgst? Der, dem du gehorchst, der ist dein Herr. Und wenn du Gott gehorchst, dann ist Gott dein Herr. Und wenn du der Schlange gehorchst, dann macht sich die Natur und das Wesen der Schlange in deinem Leben breit. Und wir wissen es ja, genau das passiert jetzt im Leben der Menschen. Sie sind jetzt gefallen, Sündenfall. Und jetzt schauen sie blöd. Jetzt ist es wahr, dass auf der anderen Seite das Gras grüner ist. Buchstäblich, denn Gott schmeißt sie jetzt raus aus Eden, aus dem Garten Eden. Und jetzt stehen sie außerhalb von Eden und schauen rein nach Eden. Und sie stellen fest, ja, in Eden ist das Gras grüner. Und jetzt sind wir aber draußen. Vorher, überleg mal, die Frau wird belogen, Eva wird belogen. Sie ist wie Gott und der Teufel sagt zu ihr, iss von der verbotenen Frucht und du wirst wie Gott werden. Er bietet ihr an, was sie bereits hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vergesst das nicht. Der Teufel bietet dir an, was du bereits hast. Er sagt dir, du hast was in deinem Leben noch nicht. Und es stimmt möglicherweise. Möglicherweise hat sich eine bestimmte Verheißung aus der Bibel in deinem Leben noch nicht erfüllt. Dir gehört es. Du hast quasi das Gute auf der Bank, aber du hast es noch nicht irgendwie abgehoben und ausgegeben. Ja, wegen mir das Heilungsguthaben, das Wohlstandsguthaben, alle diese Dinge. Gott hat uns diese Dinge erkauft. Aber möglicherweise erlebst du die noch nicht so, wie du das gerne hättest. Und wie der Herr das auch gerne hätte. Na, und dann kommt jemand und sagt, hey, tu das und dann kriegst du das, was Gott dir schon längst verheißen hat. Und Eva steigt darauf ein und wird aus Eden rausgeworfen. Und jetzt ist es tatsächlich so. Die Sündennatur des Teufels ist in sie eingezogen. Sie ist nicht wie Gott geworden, sondern sie ist geworden wie die Schlange. Und jetzt entwickelt sie auch neue Begierden. Die ganze Menschheit entwickelt jetzt neue Begierden. Denn jetzt ist der Teufel ihr Vater. Sagt Jesus übrigens in Johannes Kapitel 8, Vers 44, oder wo es steht. Da sagt er, ihr wollt eure Begierden tun, die Begierden eures Vaters. Und das ist der Teufel. Ja, der Mensch ist jetzt im gefallenen Zustand, jetzt entwickelt er Bedürfnisse und Begierden und so weiter, die eigentlich nicht göttlich sind, die nicht gut für ihn sind. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Jetzt braucht er Erlösung. Und bei vielen ist es dann so, dass sie diese Sündennatur natürlich wieder loshaben möchten. Logo, ja, möchtest frei werden und so. Manche vertiefen sich in die Askese hinein. Manche stellen Regeln auf und regeln ihr Leben bis zum geht nicht mehr. Manche lassen alle Zügel schießen und leben wie die Hedonisten, ja, und lassen die Sau raus und so. Aber keiner von denen ist zufrieden, weil ihnen alle der Draht zu Gott fehlt. Jetzt hat Gott natürlich das gewusst und er hat eine Tür aufgemacht, wieder zurück auf die Seite, wo das Gras grüner ist. Diese Tür hat auch einen Namen. Die Tür heißt Jesus, ganz genau. Wenn du durch diese Tür Jesus hindurchgehst, dann bist du wieder dort, wo das Gras grün ist. Du bekehrst dich also zu Jesus. Er vergibt dir deine Sünden. Er macht dich in deinem Herzen neu. Du bist dann von Neuem geboren. Und die meisten sagen, das ist wunderbar und richtig, etwas davon haben werde ich jetzt, wenn ich im Himmel bin. Aber das stimmt nicht. Du sollst hier unten auf der Erde schon so leben, als ob du im Himmel wärst. Das ist eine dramatische Aussage. Aber ich sage euch mal eins. Wenn wir die richtige Denkungsart uns angewöhnen, die biblische, wenn wir Gottes Gedanken in uns aufnehmen und die ernst nehmen, dann entwickeln sich und dann setzen sich auch die Kräfte Gottes in unserem Leben frei. Das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. So, die Sache ist also nicht, dass du anfängst, in deiner Schuld zu wühlen und dich ewig anklagst für die Dinge, die du getan hast. Veränderung, echte Veränderung kommt nicht dadurch, dass du dich selber anklagst und in deiner Schuld wühlst, sondern dadurch, dass du auf Jesus schaust. Amen. Ganz, ganz zentraler Punkt. In Psalm 34, Vers 6, da heißt, sie blickten auf ihn und erstrahlten. Wenn du also strahlen möchtest, musst du auf ihn schauen. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief noch einen wunderbaren und wichtigen und interessanten Satz, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch die Kraft, durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wenn du also Verwandlung und Veränderung und Freisetzung haben willst, mehr Freiheit in deinem Leben haben willst, ein befreiterer Mensch sein willst, dann dürfst du nicht anfangen, dich selber zu therapieren und deine ganzen Probleme aufzulisten und aufzuschreiben, sondern die Lösung besteht darin, dass du Jesus anschaust und ihn nachmachst und seine Sicht auf die Welt und auf alles übernimmst. Ganz wichtige Sache. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 14, so wie Mose in der Wüste die Schlange aufgerichtet hat, so wird der Sohn des Menschen erhöht werden, aufgerichtet werden. Er spricht von seiner Kreuzigung. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und jetzt sagst du, von was für eine Schlange bitte redet Jesus? Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Und diejenigen, die die Schlange angeschaut haben, sind geheilt worden. So muss auch ich erhöht werden, das heißt aufgerichtet werden am Kreuz. Damit dann alle, die mich anschauen und an mich glauben, geheilt werden, beziehungsweise gerettet werden, damit niemand verloren gehe. Lass mich auf diese Begebenheit kurz eingehen. Im 4. Mose Kapitel 21, da ist es so, dass Aaron mittlerweile gestorben ist. Das Volk Israel hat beschlossen, wir wollen den Willen Gottes für unser Leben nicht tun, Kanaan einzunehmen. So hat Gott zu ihnen gesagt, gut, dann geht wieder zurück in die Wüste. Sie verlassen den Berg Hor und ziehen in die Wüste hinein, Richtung Schilfmeer. Dort, wo sie eigentlich herkamen, ja. Denn sie müssen jetzt 40 Jahre durch die Wüste. Und sie wollen durch das Land Edom ziehen. Aber Edom sagt, nein, ihr dürft bei uns nicht durchziehen. Müssen sie einen Umweg machen. Und jetzt laufen sie also und laufen und es tut sich nicht wirklich was. Und der Herr versorgt sie mit Manna und mit Wasser aus dem Bach, aus dem Felsen. Aber sie sind unzufrieden. Denn ihre Tage, die verbringen sie unter der singenden Hitze einerseits und die Tage sind eintönig und überhaupt und sie werden sauer. Sie beschweren sich und sie murren, sie motzen über Mose und Gott. Wozu habt ihr, Gott und Mose, uns überhaupt aus Ägypten rausgeführt? Damit wir hier in der Wüste verenden, ich drück's mal so aus, wären wir noch in Ägypten geblieben und überhaupt. Dann passiert was Interessantes. Da sandte der Herr feurige Schlangen und das Volk. Das Denken der Leute manifestiert jetzt eine Realität, eine Gerichtssituation, eine Gerichtsrealität. Die beschweren sich über Gott, die beschweren sich über Mose, obwohl Gott und Mose nichts falsch gemacht haben, obwohl sie selber halsstarrig waren und halt nicht tun wollten, was Gott gewollt hat und so weiter. Sie denken jetzt schlecht über die Verkehrten. Die denken nicht schlecht über Böse, sondern die denken schlecht über Gute. Und sie fangen an zu murren, zu motzen und zu mosern. Manna, 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 blah, uns hängt das Manna zum Hals raus. Wir wollen andere Sachen, wir wollen Brot und Wasser und überhaupt, uns ekelt's vor dieser Speise. Also überleg mal, du kriegst jeden Tag Manna umsonst von Gott aus dem Himmel, für dich extra. Und du beschwerst dich drüber, ziemlich übel, undankbar würde ich jetzt mal sagen. Und diese Denkungsart, hey, das Gras woanders ist grüner. Das Gras in der Sklaverei in Ägypten war grüner als das, was ich jetzt hier erlebe. Keine Wertschätzung der Freiheit. Ja, keine Wertschätzung des guten Willens Gottes, der über sie ausgesprochen ist und so. Nichts davon. Sie schauen nicht auf den guten Willen Gottes und auf die Kraft, die Gott ihnen gibt und auf die Versorgung, die Gott ihnen gibt und auf die kompetente Leitung, die Gott ihnen gibt, meine Güte, sondern sie schauen auf das, was sie nicht haben. Das Gras in Ägypten war grüner. Bläh. Und dann passiert es eben. Feurige Schlangen kommen an. Schau, diesmal sagt die Schlange nicht, Eva, beiß in die Frucht. Diesmal geht die Schlange direkt zur Eva und beißt sie. Ja, also das Volk Israel wird gebissen. Es hat einen brennenden Biss, das Ganze, also diese Schlangen, und es starb viel Volk aus Israel. Denken schafft Realitäten. Falsches Denken schafft falsche Realitäten, schlechte Realitäten. Und dann kommen sie also sofort zu Mose und sagen, ja, also gut, wir haben es uns anders überlegt, wir haben also dummes Zeug geredet, Mose, vergib uns. Und Mose fängt an, der, den sie verleugnet haben, dem sie das Leben schwer gemacht haben, den sie schlecht gemacht haben, der betet für sie. Das kann der, weil Gott mit ihm ist, schau. Der ist großzügig, großherzig, er ist nicht kleinlich. Er betet jetzt für dieses Volk. Und Gott sagt, mach dir eine eherne Schlange, eine kupferne Schlange eigentlich. Und mach dir an einen Pfosten und stell das Ding auf. Und jeder, der diese Schlange anschaut, der wird gesund werden, der wird geheilt werden. Der Schlangenbiss wird durch den Blick auf die eherne Schlange an dieser Stange da neutralisiert. Und jetzt ist natürlich eine Schlange ein Wesen, das ja jetzt keine Gliedmaßen hat oder so. Also schlängelt die Schlange sich ja um diesen Pfosten, aber ich sage euch mal eins, ich bin davon überzeugt, dass diese Stange, an der die Schlange hing, einen Querbalken hatte, damit die Schlange nicht runterrutscht, ihr wisst schon. Sondern dass die da dran hängt. An was erinnert dich das dann, wenn also da eine Stange steht mit einem Querbalken? Das erinnert dich an ein Kreuz. Bing, ganz genau. Der Kandidat hat 100 Punkte. Exakt richtig. Und da hängt jetzt also eine Schlange drin, eine eherne Schlange, eine kupferne. Die Sonne scheint drauf, das Ding scheint zu brennen. Und sie denken, ja genau, das Ding scheint zu brennen, so wie der Biss, der brennt, wenn uns diese Viecher beißen. Jetzt hat schon wieder eins gebissen. Eine Schlange. So treten also die Israeliten auf diese Dinger drauf, aber sie können sich ihrer nicht erwehren. Dann passiert was. Sie sollen jetzt nicht den Schlangenbiss analysieren, sie sollen nicht die Schlange sezieren, sie sollen da sich nicht drum kümmern, sondern worin besteht die Medizin? Im Blick auf die Schlange am Pfosten, am Kreuz. Diese Schlange am Kreuz symbolisiert den Fluch, der das Volk getroffen hat. So wie Jesus, der gekreuzigte, zerschlagene, den Fluch symbolisiert, seine Dornenkrone symbolisiert den Fluch. Ihr wisst schon, verflucht ist der Erdboden, Disteln und Dornen soll er tragen. Die Dornenkrone symbolisiert diesen Fluch. Jesus hat den Fluch, der auf der ganzen Menschheit und auf der ganzen Welt ist, auf sich genommen. Bedeutet, wenn Jesus ihn getragen hat, diesen Fluch, dann müssen du und ich ihn nicht mehr tragen. Aber schau, so viele denken nicht so weit. Auf jeden Fall war das seinerzeit so in Israel, dass die diese Schlange angeschaut haben, diese eherne Schlange. Und alle, die diese Schlange angeschaut haben, sind geheilt worden. So wie heute alle geheilt werden von ihrer Sündenlast und Sündenplage und von ihren Problemen, von ihrer Verlorenheit, wenn sie Jesus anschauen. Das Heil besteht darin, Jesus anzuschauen, nicht deine Probleme.
Amen.
Du kannst, wenn du angefochten wirst, krankheitlich zum Beispiel, jetzt auf Jesus den Heiler schauen. Oder du kannst dich vor deinen Computer setzen und Google anschmeißen, die Suchmaschine, und da die Symptome für deine Krankheit und den Werdegang deiner Krankheit und das Endresultat deiner Krankheit erforschen, studieren und auf dich wirken lassen. Du kannst dich also von der Schlange beißen lassen, einerseits, oder du kannst auf Jesus schauen, andererseits. Was ist klüger nach dem, was wir bis jetzt studiert haben? Das richtige Bild, die richtigen Gedanken erzeugen die richtige Realität. In dem Moment, in dem sie auf die Schlange geblickt haben, Gott gehorsam waren, sind sie geheilt gewesen. Sie haben vielleicht noch die Bissmale der Schlangen gehabt, aber das Gift war neutralisiert. Und ich sage jetzt ein Geheimnis. Wenn du Christ bist, dann ist auch das ganze Gift, das in deinem Leben sich bisher angesammelt hat, neutralisiert. Ja, aber wenn auch Flüche von den Ahnen da sind, neutralisiert.
Amen.
Schau, das Wort Gottes sagt, das ist eine unumstößliche Wahrheit. So schaust du Jesus jetzt an, ja, so dadurch, dass du ins Wort Gottes hineinschaust und siehst, was Jesus dir erkauft hat. Also folgende unumstößliche Wahrheit gibt's, und die steht ein für alle Mal. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist jetzt in Christus, frage ich dich. Kann man den Christus verfluchen? Das war jetzt zu zaghaft.
Nein.
Gut. Kann der Christus krank werden?
Nein.
Kann der Christus arm werden?
Nein.
Vorübergehend vielleicht, ja. Aber nicht dauerhaft. Dauerhaft muss sich die Erlösung durchsetzen. Und das sind die Wahrheiten, mit denen du dich ernähren musst, an denen du dich festhalten musst, die du verdauen musst, die du in dich hineinbringen musst. Das ist es, von was ich spreche. Jesus sagt in Johannes Kapitel 7, als er auf einem Fest ist und dort predigt, sagt er, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Siehst du dich so? Siehst du dich als jemanden, von dem Ströme lebendigen Wassers fließen? Das bedeutet, von dem Leben ausgeht, von dem Segen ausgeht. Oder siehst du dich als diesen ewig depressiven, ewig problembeladenen Loser, der du vielleicht in der Vergangenheit warst? Ich möchte, dass du dich anders anschaust. Ich möchte, dass du dich so siehst, wie Jesus dich sieht. Als einen Sieger, als jemanden, egal wo ich hinkomme, ich verbreite gute Vibrations, ich verbreite dort Leben, denn Jesus ist in mir. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus in mir ist und er kommt unweigerlich irgendwie aus mir raus. Es muss ein Segen zurückgelassen werden, wenn ich da war. Das ist die Haltung, die du haben sollst. Schau, wenn wir uns zum Beispiel das Gleichnis anschauen vom Samariter und von dem Zerschlagenen. Ihr wisst schon, der gute Samariter. Der Samariter, der zieht also die Straße entlang. Er sieht einen Zerschlagenen, den er dann auf sein Pferd setzt und dem er Brot und Wein gibt, beziehungsweise erst einmal die Wunden versorgt und so weiter. Jetzt hast du die Wahl. Als wen siehst du dich? Wie identifizierst du dich? Viel zu viele, wahrscheinlich die Mehrzahl, identifiziert sich mit dem Zerschlagenen, mit dem, der im Staub liegt, der beraubt ist, den man verprügelt hat, der krank ist und arm ist jetzt, der am Boden liegt. Oh ja, das ist mein Leben. Wenn ich ehrlich bin, so fühle ich mich. Oder siehst du das anders? Siehst du dich selber als in Christus, als den Gesegneten, von dem Ströme des Lebens ausgehen, Ströme lebendigen Wassers ausgehen, dann bist du nämlich der Samariter. Als was siehst du dich? Sag mal ganz ehrlich zu dir selber. Siehst du dich als den ewig Besiegten oder siehst du dich als den, der helfen kann, der Fähigkeiten hat, der anderen helfen kann, der Leuten den Weg weisen kann, der was an den Tisch bringt und nicht nur nimmt? Kommt auf dich an. Wie siehst du dich? Wie siehst du dich wirklich? Ich meine, weißt du, du darfst ruhig zugeben vor dir selber, ja, ich stehe auf dem Schlauch. Ich sehe mich als einen alten Verlierer. Gut. Der muss genau da ansetzen und muss sagen, mal langsam, ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin jetzt voller Leben Gottes. Ich bin erfüllt mit dem Geist Gottes. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in mir. Die muss ich irgendwie freisetzen. Schau, in dem Moment, in dem du anfängst so zu denken, werden diese Dinge wahr. Und nicht nur hypochondrisch, ja, wie bei den Medizinern. Im zweiten Lehrjahr, hätte ich jetzt beinahe gesagt, im zweiten Studienjahr. Ja. Sondern es werden Realitäten erzeugt, die dann tatsächlich dein Leben verbessern. Du veränderst dich dadurch, dass du auf Jesus blickst. Das Gras ist grüner dort, wo du bereits bist. Eva hätte sagen sollen, Schlange, du bietest mir grüneres Gras an. Dort, wo ich bin, ist das Gras grün. Es ist so grün, wie es für mich nur überhaupt sein kann. Ich bin im grünsten Gras, das es überhaupt gibt. Weißt du was? Du bist auch im grünsten Gras, das es für dich gibt. Denn der Christus ist in dir. Und überall, wo der Christus ist, ist das grünste Gras. Amen. Es gibt nichts Besseres, als mit ihm unterwegs zu sein. Amen. Also, tu nicht deine Probleme ewig analysieren und was wäre gewesen, wenn und überhaupt, sondern schau auf ihn und sag, Herr, ich danke dir, dass du eine gute Zukunft für mich hast. Jesus blickt übrigens optimistisch in die Zukunft. Oh, das ist so super. Mir ist das so aufgefallen, als ich am Frühstückstisch da meine Semmeln verzehrt habe und gelesen habe, da kann man das. Ja genau, Jesus hat einen dynamischen Blick nach vorne. Sollst du auch haben, zieh dir das an, zieh dir seine Vision an, seine Optik. Als die ersten Jünger kommen und sich ihm anschließen wollen, kommt Petrus und Jesus schaut Petrus an und er sieht, oh, eine Person, die heute mal so ist und morgen mal so ist, heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt, eine Stimmungsperson, eine von Stimmungen geleitete Person. Dann sagt er, du bist Simon, du wirst Petrus sein. Petrus ist der Fels, ihr wisst schon, der Feste, der sich nicht beendet, sondern auf den man bauen kann sozusagen. Also Jesus sagt vielleicht auch zu dir, hey, du bist jetzt Schurli, der heute noch nicht weiß, was er morgen will, ja, oder der jetzt noch nicht weiß, was er in 5 Minuten will. Jemand, der hin und her geworfen ist von seinen Launen. Jesus sagt, hey, ich habe eine gute Zukunft für dich. Du wirst stabil werden. Komm und folge mir nach. Das hat Petrus gemacht. Und Petrus ist hin und her geworfen worden über die Jahre. Wir wissen das ja, er hat alles Mögliche gemacht. Aber zum Schluss ist er ein Apostel des Lammes geworden und zwar voller Überzeugung, mit Gnade, Vollmacht und Kraft. Hey Leute, wir sind sehr dankbar, dass Petrus gelebt hat. Amen. So, er hat also was in ihm gesehen und Jesus sieht auch was in dir. Ja, wenn du jetzt sagst, oh Herr, ich bin ein Sünder. Das klingt vielleicht fromm, aber es ist falsch, es stimmt nicht. Das Wort Gottes sagt, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Bedeutet, wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind erlöst. Wir sündigen vielleicht noch, aber in uns drinnen, hey, sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes sind. Du kannst vor Gott treten und musst dich nicht schuldig fühlen. Du bist wie Adam vor dem Fall. Lass es mal einsinken. Du sagst ja, aber ich fühle meine Defekte so intensiv. Ja gut, deswegen musst du eben auf Jesus schauen, damit diese Defekte neutralisiert werden durch ihn und durch seine Kraft. Denn du kannst dich durchs Leben stümpern. Wenn Jesus in deine Richtung lächelt und in deine Richtung haucht und der Segen Gottes auf dir drauf ist, dann bist du als Stümper besser als der Könner ohne Gott. Also lass es mal einsinken, okay? Es kommt nicht so sehr auf dich an, als wie auf ihn. Und das ist gute Nachricht, Amen. So, es gibt bestimmte Wahrheiten, die du unbedingt festhalten musst. Und das ist eben die, hey, ich bin der Gesegnete des Herrn und basta. Und der Herr, der wirkt im Verborgenen und manchmal offensichtlich für mich und er macht mich zum Segen für andere. Halleluja. So, er zieht es durch, er zieht es durch und es ist wunderbar. Also, den Heiler Jesus zu studieren ist besser als seine Symptome zu studieren. Vom Baum des Lebens zu essen, Jesus, ist besser als vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Von der, ihr wisst schon, von der Philosophie, der Baum der Philosophie, der Analyse und der Situationsethik und so weiter. Jesus studieren ist besser als alles andere. Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10, ihn will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, das heißt Gebetserhörungspower, will ich erleben, mehr und mehr. Na, und die ganzen anderen Dinge, seine theologischen Diplome, die er ja auch hatte, die waren ihm alle nicht so wichtig. Die hat er sogar als Kehricht erachtet. Es gibt systematische Theologie, die ist wichtig. Die vermittelt den richtigen Blick auf Jesus. Aber es gibt auch Pharisäer-Theologie, ihr Lieben. Na, und die stellt Regeln auf für andere und umgeht sie dann selber. Jesus sagt es übrigens auch, Mary, wenn ich, er deutet es an, pass mal auf. Er sagt in Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt, da sagt er, wer schon eine Frau angesehen hat, ihre zu begehren, also passiert das im Kopf, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Jesus setzt da den Gedanken mit der Tat praktisch gleich. Könnt ihr das sehen? Warum macht er das? Weil er weiß, Gedanken schaffen Realitäten. Das nächste Mal, wenn du mit dieser bildhübschen Trulla allein bist, passiert es vielleicht, ja? Deswegen sagt Jesus, pass auf deine Gedanken auf. Er sagt, reißt dir das Auge aus und so weiter. Bedeutet, ändere dein Denken. Und dein Denken änderst du dadurch, dass du eben, wie gesagt, halt auf Jesus schaust. Lass uns das noch ein bisschen weiter erforschen hier, wie das geht, auf Jesus zu schauen. Philippus kommt zu Nathanael und sagt, wir haben den Messias gefunden, der Christus. Wer? Jesus von Nazareth. Und Nathanael sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus ist sehr weise, der sagt jetzt nicht, ja doch, kann. Ich habe ihn gehört, er ist gut oder irgendwie sowas. Er fängt jetzt nicht an, Jesus zu erklären. Er sagt, pass mal auf, er sagt, komm und sieh. Bedeutet, komm und schau selber auf Jesus. Hast du das gehört? Komm und schau selbst, komm und sieh. Und Nathanael geht also mit und dann sieht er Jesus. Und Jesus sieht ihn und fängt an zu lächeln und sagt, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Fehl und kein Tadel ist. Und Nathanael steht da erst einmal ein bisschen befangen und sagt, haben wir etwa miteinander Murmeln gespielt, dass du mich kennst? Also das ist jetzt meine freie Übersetzung, ja. Und Jesus sagt, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum gesessen hast, sah ich dich. Und dann denkt er sich, unter dem Feigenbaum saß. Niemand hat mich gesehen unter dem Feigenbaum. Feigenbaum war ich allein. Du bist jetzt weit weg. Philippus hat mich auch nicht gesehen. Niemand hat mich gesehen. Woher weißt du, dass ich unter dem Feigenbaum gesessen habe? Und dann sagt er, und dann geht es ihm auf, das ist eine übernatürliche Erkenntnis. Ich habe sie mit einem Propheten zu tun. Und dann sagt er, Rabbi, Meister, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und jetzt pass mal auf, was Jesus sagt. Er sagt nicht, oh, übertreibe nicht, sondern er sagt was ganz was anderes. Er sagt, das beeindruckt eine solche Prophetie. Ich sage dir mal eins, du wirst noch Größeres sehen. Von nun an werdet ihr den Himmel offen und die Engel herabsteigen sehen auf den Sohn des Menschen. Habt ihr das gehört? Jesus sagt, hey Leute, wo ich bin, da sind die Engel unterwegs, die steigen da auf und ab, wo ich bin. Ihr werdet Größeres sehen, ihr werdet den Himmel offen sehen. Himmel und Erde sind so nah beieinander, wo ich bin, sagt Jesus. Es steht ein revolutionärer Satz in Johannes Kapitel 3. Ich denke, es ist Vers 16. Da spricht Jesus zu Nikodemus, der ihn für die Pharisäerpartei gewinnen will. Und Jesus sagt, komm, es gibt keine politischen Antworten für geistliche Probleme, du musst von neuem geboren werden, Nikodemus. Ja, wie soll denn das gehen? Und dann unterhalten sie sich und dann sagt Jesus, niemand weiß, was im Himmel ist, außer der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist, sagt Jesus, obwohl er auf der Erde ist. Jesus sagt, ich bin vom Himmel auf die Erde herabgestiegen, ich bin der Sohn des Menschen, ist übrigens auch eine Prophetie, Daniel Kapitel 13, Kapitel 7, Vers 13 und 14. Der Menschensohn, der vor den Alten an Tagen gebracht wird, dem dann die Reiche der Welt übergeben werden, dessen Reich ewig ist, der Messias, in anderen Worten, ich bin vom Himmel auf die Erde gekommen und sag jetzt, was Sache ist. Niemand kam vom Himmel auf die Erde runter, außer dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jesus, ist alles in Ordnung? Du bist doch hier unten auf der Erde. Und Jesus sagt, ja, ob ich jetzt hier unten auf der Erde bin oder im Himmel, das ist vollkommen egal. Wo ich bin, bin ich im Himmel. In anderen Worten, die Kräfte des Himmels, die umgeben mich jetzt. Es ist genauso, ich könnte genauso gut im Himmel sein, bin jetzt halt auf der Erde. Die Kräfte, die im Himmel herrschen, die herrschen um mich herum auch. Und dass es nicht einfach nur Geplapper war, das sehen wir an dem, was Jesus getan hat. Amen. Denn er sagt, ich tue nichts von mir selber, sondern nur das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Der Vater hat mir Werke gegeben, sagt Jesus. Und ich sage doch mal eins, der Vater gibt auch dir Werke. Müssen jetzt nicht zwingend übernatürliche Werke sein, sondern er gibt dir bestimmte Talente, er gibt dir bestimmte Fähigkeiten, die du dann ausleben kannst und auf diese Art und Weise kannst dann du ein Segen sein. Es gibt für dich einen Bereich der Wirksamkeit, der segensreichen Beschäftigung. Was Gott, der Vater für Jesus hat, das hat Jesus für dich. Jesus hat nämlich auf den Vater geblickt. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Auf wen hat Jesus geschaut? Auf den Vater. Wir als Jünger, wir schauen auf Jesus. Und wenn er uns dann sagt, was wir machen sollen und wir tun das, dann setzt sich die Kraft Gottes aus dem Himmel frei. Als Petrus gesagt hat, Herr, du bist hier auf dem Wasser, du wandelst im Wind und Wellen, möchte ich auch gern können. Da sagt Jesus, komm. Er hat jetzt ein Wort. Und was macht er? Er fängt an zu laufen. Und solange er auf Jesus schaut, läuft er auf dem Wasser und es geht, es funktioniert wirklich. Er tut Dinge, die er eigentlich gar nicht tun kann. Aber dann passiert was. Er wird sich plötzlich dessen bewusst, dass er das gar nicht tun kann, was er da macht. Was mache ich denn hier? Bin ich denn verrückt oder was? Und dann schaut er auf Wind und auf Wellen und in dem Moment fängt er an unterzugehen. Solange er auf Jesus geschaut hat, hat es funktioniert. Als er von Jesus weggeschaut hat, hat sein Schauen, sein Denken eine neue Realität erzeugt. Und er ist untergegangen. Es ist wichtig, was du denkst. Sag mal mit mir. Mein Denken erzeugt Realitäten. Und jetzt müssen wir unbedingt noch was sagen. Sag mal mit mir. Dort, wo ich bin, ist das Gras am grünsten. Für dich. Ja, für dich jeweils. Wichtige Sache, lass dich also nicht irgendwie da aus der Fassung bringen. Jesus ist auch bei dir und du sagst, ja, aber ich sehe noch nicht alles. Ich habe noch so viele Gebetsanliegen und Wünsche, die sich erfüllen sollen. Ja gut, dann fang an, in die richtige Richtung zu denken. Aus diesem Denken wird Glauben, wenn es dir ins Herz rutscht und dann erlebst du schon die Kräfte Gottes in deinem Leben. Bin ich absolut zuversichtlich. Jesus blickt optimistisch in die Zukunft. Künftig, das ist Johannes Kapitel 1, Vers 51, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Du und ich, wir sind auch in Christus. Also werden die Engel Gottes auch auf uns auf und niedersteigen. Amen. Und wir werden den Himmel offen sehen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir in ihm sind. Verstehst du? Wir ziehen uns nur Jesus an. Jetzt ist Faschingszeit und da laufen die Pappnasen rum, ja, und mit Clownsperücken und allem Möglichen. Als ich klein war, habe ich mich als Cowboy verkleidet. Das heißt, es war nicht ich, es war meine Mutter. Ja, da gibt es dieses Bild, das bekannt ist in der Familie. Da bin ich so vielleicht 2 Jahre alt, ja, mit Schnurrbart. Ja, damals ziemlich blonden Haaren, Cowboyhut und Rangerweste. Ja, so stehe ich also da und schaue in die Welt hinaus. Und ich dachte mir, ja, es hat meiner Mutter sehr gefallen, dieses Bild. Ja, so, das gibt es in groß und in klein. Also, was will ich sagen? In dem Moment, in dem du dir eine Identität anziehst, zum Beispiel in Fasching, bist du das dann. Du bist dann der Cowboy. Ne? Reitest vielleicht nur ein Steckenpferd, aber immerhin. Und wenn du dir ein Superman-Cape anziehst, dann fühlst du dich plötzlich elastisch in den Beinen. Ja. Ich weiß noch, auch als ich ganz klein war noch und Turnschuhe gekriegt habe, hat man für die Schule gebraucht. Natürlich, damals liefen noch nicht alle mit Turnschuhen rum, wie heutzutage. Als mein Sohn in dem Alter war, da hatte der solche klobigen Turnschuhe, wie man sie halt damals hatte, vor 15 Jahren oder so. Da kommen also eher die Schuhe an und dann er. Das war bei uns eine, oh, die Schnürsenkel offen, ihr wisst schon. Und das war bei uns also nicht so. Das kommt aus den Ghettos von Amerika, ja, dieser Look. Aber der war damals sehr in. Und bei uns war das anders. Und ich weiß noch, als ich mir dann die Turnschuhe angezogen habe, wisst ihr was? Ich habe mich plötzlich sportlich gefühlt und bin durch die Wohnung gerannt. Ne? Ein Stück Identität hat sich da verschoben. Als ich die dann wieder ausgezogen habe, da war ich dann wieder ich. So. Also du kannst dir die Identität ruhig anziehen. Und Paulus sagt das auch übrigens. Im Kolosserbrief Kapitel 3 sagt er das zum Beispiel. Na, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist im Himmel. Also zieht euch den Christus an und legt die ganze Bosheit ab und so weiter. Und denkt himmlische Dinge. Seid großzügig, seid gnädig, seid gut. Und macht gute Sachen. Das sagt er. So, du kannst dir also das Cape von Superman anziehen, bloß dass da eben kein großes S drauf ist, sondern ein J für Jesus. Amen. So, zieh dir das an. Sag, dort wo ich bin, dort macht sich der Segen Gottes breit. Ich möchte, dass du das in dir verankern tust, diese Denkungsart. Dieses hey, mir muss ich eine Tür auftun, weil hey, Jesus ist die offene Tür. Amen. Und wenn du das magst, ich sag dir, ich habe vor genug verschlossenen Türen gestanden in meinem Leben. Ich möchte keine geschlossene Tür mehr sehen. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Aber ich stehe immer noch manchmal vor verschlossenen Türen. Nur, ich habe gesehen, dass der Herr es jetzt aus seiner Zeit auftut und plötzlich tust du Dinge, die du eigentlich gar nicht tun kannst, weil die Zeit reif ist. Tür tut sich auf und plötzlich machst du Sachen, von denen du denkst, wollte ich schon immer mal machen. Hui, super, es ist gut, aber es ist ganz anders als gedacht. Es gibt bestimmte unumstößliche Wahrheiten, die du in deinem Leben verankern musst. Das sind Dinge, auf die du immer wieder schauen musst. Immer wieder schauen musst. Denk an die Dinge, die ich jetzt sage, jeden einzelnen Tag. Erstens, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Ich schlage das mal auf, damit ich euch das vorlese und ihr seht, dass ich das wirklich nicht irgendwie hier zusammenfantasiere, sondern dass es in der Bibel steht. Jesus hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Sag mal mit mir, ich bin der Sünde abgestorben. Schädliche Begierden haben keine Macht mehr über mich. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Schau, du bist bereits geheilt seit 2000 Jahren. Es will sich vielleicht nicht unbedingt manifestieren bei dir, es zieht sich ein wenig. Und das Beste, was ich dir raten kann, ist das, blick auf Jesus, den Heiler. Ja, nicht auf deine Krankheit, studier die nicht, sondern studier Jesus. Setz dich hin und lass vor deinem gedanklichen Auge entstehen, wie das ist, als Jesus denen die Hände aufgelegt hat. Sieh dich selber, wie du anderen Leuten die Hände auflegst und die werden gesund. In deinem Kopf, mit deinem Verstand. Sieh, wie der Herr dir die Hände auflegt und du gesund wirst, nicht krank, sondern gesund, wie die Krankheit weicht. Amen. Das ist also ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Vers, in dem alles zusammengefasst ist. Da ist die Vergebung der Sünden, die Freiheit von der Kraft der Sünde und Heilung ist alles in einem Satz. Lass mir nur aus dem Kolosserbrief ein paar Verse bringen. Kolosser Kapitel 2, wir lesen mal 13, 14 und 15. Euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm. Also als Jesus auferstanden ist, bist du mit ihm auferstanden. Bedeutet, wenn du stirbst, dann stirbst du eigentlich nicht mehr, sondern du gehst einfach nur von einem Ort zum anderen. Du stirbst nicht wie die Sünder sterben. Dein Sterben ist leicht. Also der hat uns lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wie viele Vergehungen?
Alle.
Vers 14. Er hat den Schuldschein, das heißt das Urteil, den Richterspruch über uns ans Kreuz genagelt, ausgelöscht. Die Sache ist nämlich die, wenn du etwas Schlechtes tust, dann weißt du das. Dein Unbewusstsein weiß das. Und dein Unbewusstsein sagt dann zu dir selber, auf einer Ebene, die du nicht kontrollierst, ich habe Strafe verdient. Und dieses tiefe innere Überzeugtsein, ich habe Strafe verdient, zieht Strafe an und du fühlst dich von der Schlange gebissen und wieder gebissen und wieder gebissen und es ist ein elendes Leben. Deswegen, wir blicken auf die eherne Schlange, auf Jesus, der den Fluch für uns getragen hat, uns losgekauft hat vom Fluch. Und das steht in diesen Versen. Das sind die wichtigsten Verse im Neuen Testament jetzt für uns hier. Kolosser Kapitel 3, Vers 14. Er hat den Schuldschein, das Urteil, gegen uns gelöscht, storniert. Stell dir vor, du bist 1 Million im Minus und die Bank sagt, ach, wir haben es einfach gelöscht. Jetzt musst du dich nicht mehr schlecht fühlen. Nicht mehr denken, Mensch, wie mache ich das wieder gut? Sondern du kannst sagen, hey, danke Herr, dass du hier einen Ausgleich geschafft hast. Also das Urteil, das gegen uns war, in Regeln, in Satzungen bestanden hat gegen uns und hat es auch aus unserer Mitte fortgeschafft. Schau, wenn es aus unserer Mitte fortgeschafft ist, dann müssen wir nicht hinterherrennen und suchen, wo es jetzt ist, sondern wir können es dann vergessen, wir können es hinter uns liegen lassen. Wir können nach vorn schauen, optimistisch in die Zukunft schauen, so wie Jesus es auch macht. Und jetzt kommt noch der wichtigste Vers hier für unser tägliches Leben. Er hat die Gewalten und Mächte, das sind die Schlangen und Skorpione, das sind die Mächte des Feindes. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Völlig entwaffnet bedeutet, er hat der Schlange den Giftzahn gezogen und dann hat er auch noch bewiesen, dass die Schlange kein Gift mehr hat. Schlange macht jemanden krank, Jesus macht gesund. Schlange macht jemanden arm oder lässt jemanden hungern. Jesus vermehrt und speist die Hungrigen und so weiter. Er tut diese Dinge. Er hat also die Machtlosigkeit der Schlange öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er einen Triumph über sie gehalten, einen Triumphzug, eine Parade, keinen Karnevalsumzug, sondern einen Triumphzug, einen militärischen Siegeszug, eine Siegesparade. Stell dir mal vor, dort wo du bist, ist der Himmel. Stell dir das mal vor. Du bist jetzt zwar auf der Erde hier, aber eigentlich stehst du im Himmel. Himmel und Erde überlappen sich jetzt, die überkreuzen sich jetzt hier. Was ist alles im Himmel? Naja, die manifeste Gegenwart Gottes, die Engel Gottes, der Herr selber natürlich, die Kräfte des Himmels. Und der Feind, der auf der Erde dir entgegensteht, der ist völlig entwaffnet. Stell dir mal den Teufel vor, der vollkommen machtlos ist. Stell dir mal vor, dass alles Schlechte, was dir passieren kann, alle Kritik, die dir angeworfen wird, die Krankheit, die über dich kommen will, dass die einfach keine Macht hat. Dass die keinerlei Macht über dich hat. Du hast mit einem vollkommen besiegten Feind zu tun. Dem Feind sind die Waffen abgenommen worden. Er ist vollkommen entwaffnet. Aber Luther hat auch gedichtet, Großmacht und Philist, sein grausam Rüstung ist. Ja, Großmacht und Philist, schau, die sind in deinem Kopf. Aber wenn ich jetzt mal sage, auch Großmacht, Philist, Jesus ist stärker. Ich schaue auf den Gekreuzigten, ich schaue auf den, der den Fluch für mich getragen hat. Dann wird es alles plötzlich was ganz was anderes. Schau, in dem Moment kann es gut sein, dass du auf Probleme triffst und die Probleme vor dir einfach zerfallen wie eine Sandburg im Regen. Na? Es verwäscht sich und verwäscht, bis es eingeebnet ist. Und dann denkst du dir, wo ist eigentlich das Problem? Es hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Der Herr möchte, dass deine Probleme sich in Wohlgefallen auflösen. Oh Mann, vielleicht hast du die Gelegenheit, diese Botschaft nochmal anzuhören. Ich weiß nicht, ob mir es gelungen ist, es richtig rüberzubringen. Das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Natürlich unsere Identität in Christus. Aber nimm heute mit. Das Gras ist nicht grün auf der anderen Seite, sondern es ist genauso grün, wie du es brauchst, wo du bist. Na, und denken schafft Realitäten. Und wenn du jetzt sagst, hey, du meine Güte, ich will diesem Jesus auch nachfolgen, ich will auch dorthin gehen, wo das Gras grün ist, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Bet einfach mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz, mach mich neu und bring mich auf deine Weide. Amen, Halleluja. Gottes Segen.